president? Are you ready to give up Crimea, do you think, Mr. President?
Oh, I think so, yeah.
Ist das der Outcome von den berühmten Bildern aus dem Vatikan, ne, die wir alle gesehen haben? Trump und Zelensky, wie sie sich Kopf an Kopf gegenüber sitzen. Wird Volodymyr Zelensky tatsächlich mit seinem Tabu brechen und die Krim an Russland abtreten? Für Frieden im ganzen Land. Trump sagt, er denke schon. Für Dennis ist es eine Horrorvorstellung.
Mir geht's mit diesem Vorschlag wirklich auch extrem schlecht, denn warum Russland mit der Anerkennung der Krim belohnt werden muss.
Oder ist es am Ende so einfach, wie sich's Trump vorstellt? Krim weg und dann ist endlich Frieden in der Ukraine?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und wir wollen bei Unboxing News immer persönliche Perspektiven verstehen und mit Leuten reden, die von so einer News direkt betroffen sind. Und genau darum reden wir heute, am 28. April, das ist Montag, mit ihm.
Ich heiße Denis Trubetskoy, ich arbeite für deutschsprachige Medien als Politikkorrespondent in Kiew, aber ich stamme ursprünglich von der Krim, aus der Hafenstadt Sevastopol und meine Eltern wohnen ja nach wie vor dort.
Dennis hat uns mitgenommen in seine Heimat, also auf die Halbinsel Krim. Die sogenannte Sonneninsel. Mit Weinbergen, Palmen, Stränden ist es vielleicht so ein bisschen so die osteuropäische Côte d'Azur. So ganz lange ein beliebter Urlaubsort bei Russen und Ukrainern. Zu seiner Heimatstadt auf der Krim, Sevastopol, hat Dennis aber rückblickend eher ein schwieriges Verhältnis.
Es ist tatsächlich eine ganz, ganz große Hassliebe zwischen mir und Sevastopol. Ja. Denn natürlich mag ich meine Stadt, aber Sevastopol ist eben der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Mhm. Und von daher ist es für mich natürlich schon sehr, sehr schwierig. Also diese generelle Ausgangslage, bei der ich unter russischen Raketen leben muss, aber meine Eltern dort in Sevastopol unter ukrainischen Drohnen, unter der Gefahr der ukrainischen Raketen leben müssen. Mhm. Und Sevastopol ist mehr oder weniger die pro-russischste Stadt ever.
Das hat man vor allem 2014 gemerkt, dem Jahr der Krim-Annexion, also das Jahr, wo sie von Russland besetzt wurde. Zu der Zeit war auch unsere Korrespondentin Gesine Dornblüt in Moskau und gleichzeitig hat Putin scheinbar irgendwas gebraucht, um seine Beliebtheit zu pushen.
Putin hatte damals ein Umfragetief und dieses Schlagwort oder dieser Slogan Krim nasch, also die Krim ist unser, die hat seine Werte schlagartig in die Höhe getrieben.
Krass, also das heißt, die haben auch die Russen irgendwie so eine Verbindung zur Krim wie quasi auf der anderen Seite, auch auf der ukrainischen Seite.
Also das ist ein Gefühl, das vor allen Dingen Menschen haben, die in der Sowjetunion groß geworden sind, weil sie eben die Krim mit Urlaub, mit Wärme, mit frischem Obst und überhaupt in einer schönen Ferienzeit verbinden. Mhm. Das ist in Russland so, das ist auch in der Ukraine so. Und eins ist aber noch wichtig, dass auch Putin die Krim ab 2014 mythisch absolut aufgeladen hat, also ideologisch. Mhm. Da gibt's eben die Erzählung, dass die Krim eigentlich das Zentrum der russischen Kultur sei. Russland habe seine geistig-kulturellen Wurzeln auf der Krim. Das wird eben erzählt und dementsprechend ist das ganz wichtig für den Kreml.
Okay, dann nimm uns einmal mit ins Jahr 2014. Was ist damals bei der Annexion der Krim passiert? Wie hat Russland damals diese Halbinsel eingenommen?
Ja, das geschah mit den sogenannten grünen Männchen oder sogenannten freundlichen Menschen. Das waren Soldaten ohne Hoheitsabzeichen. Das hat Putin auch später eingeräumt, dass das russische Soldaten waren. Die sind auf die Halbinsel eingedrungen. Und dann haben diese Leute das Parlament der Krim in Simferopol besetzt. Es gab dann eine Abstimmung dort, zu der aber einigen Abgeordneten der Zutritt verwehrt wurde. Mhm. Es waren Bewaffnete im Saal und da wurde dann beschlossen, ein Referendum in der Bevölkerung durchzuführen. Wir müssen natürlich dieses Referendum immer in Anführungsstriche setzen, denn das ist keine Abstimmung gewesen, die dieses Wort verdient. Also das war eben unter Waffen. Viele Menschen waren schon geflohen und es war absolut keine transparente Abstimmung.
Wenn wir jetzt dann wieder ins Heute reisen, ne? Wie hat sich die Krim und das Leben für die Bevölkerung dort seitdem verändert? Du hast von Terror gesprochen.
Auf der Krim ist es so, dass diejenigen Menschen, die sich offen für die Ukraine ausgesprochen haben, das waren ukrainische Aktivistinnen und Aktivisten, vor allen Dingen aber auch Krim-Tataren, die wurden massiv mit Repressionen überzogen. Es sind Menschen verschwunden, es sind Menschen gefoltert worden. Ich erinnere nur an den Filmregisseur Oleg Sentsov. Also das sind ganz, ganz viele Fälle und wir wissen wahrscheinlich gar nicht von allen.
Gesine hat die Zeit als Reporterin erlebt und Dennis als junger Mensch, der auf der Krim lebt, da aufgewachsen ist. Für ihn war es also eine richtig besondere Zeit.
Es war natürlich vor 2014 eine sehr interessante, eine sehr bewegende Zeit. Also ich war damals auch selbst junger Sportjournalist aus Sevastopol. Und für mich war beispielsweise die Fußball-EM 2012 wirklich ein ganz, ganz großes Ereignis. Ich war damals 19. Ich durfte beispielsweise von Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft berichten. Und das war insgesamt so ein Zeitpunkt, in dem es findet eine Veränderung statt insgesamt in der Politik und das Land entwickelt sich zum Besseren. Das war selbst in Sevastopol, das war selbst auf der Krim zu merken. Also ich habe reichlich junge Menschen, also meine Freunde getroffen, die damals kurz vor der Annexion, so ein Jahr vor der Annexion, wirklich auch von dieser Perspektive des EU-Rassierungsabkommens mit der Ukraine, von dieser Perspektive der Visafreiheit, also des visafreien Reisens in die EU, einfach beinahe begeistert waren. Und es war für mich schon ein sehr schweres Erlebnis, ehrlicherweise, einfach auch irgendwie zu beobachten, wie die russische Propagandamaschine eingeschaltet wird und wie die gleichen Menschen irgendwie wirklich binnen weniger Monate darüber reden, dass in Kiew Nazis an die Macht greifen, und das war schon skurril. Also das muss man jetzt nicht falsch missverstehen. Also gerade so im älteren Bereich war es natürlich schon so, dass es ganz, ganz harte Russland-Fans gab, die teilweise nicht mehr nach Russland, sondern eher sogar in die Sowjetunion zurückkehren wollten. Aber es war unter jungen Menschen nicht mehr wirklich zu spüren. Also das Thema Russland war irgendwie abgehakt und das hat sich quasi von heute auf morgen verändert.
Genau, dann kam nämlich das Jahr 2014. Wie hast du das damals erlebt, diese Besetzung der Krim? Also wie hat das so deinen Alltag verändert da?
Ja, also für mich war das natürlich schon klar, dass ich irgendwann in meinem Leben nach Kiew gehen werde, weil ich das wollte.
Ja.
Aber ich bin eben nach Kiew gegangen, ich glaube, so 6 Tage nach meiner Abschlussprüfung. Also wäre die Ausgangslage ein bisschen eine andere gewesen, hätte ich das eventuell nicht so schnell gemacht. Aber ich war trotzdem zwischen 2015 und 2016 und 2017 ja relativ oft auf der Krim. Also ich habe tatsächlich auch versucht, so oft hinzureisen, wie es nur geht, um einfach zu beobachten und teilweise auch um journalistisch zu arbeiten, damit man einfach diese Veränderungen dort zeigt. Aber für mich persönlich war 2017 einfach aus Sicherheitsgründen Schluss, denn ich war schon damals für deutschsprachige Medien tätig und dass russische Behörden auf mich quasi aufmerksam geworden sind, das habe ich bei meiner letzten Krim-Reise leider gespürt.
Das heißt, du warst 2017 das letzte Mal jetzt auf der Krim, das ist vor 8 Jahren gewesen. Deine Familie, die auf der Krim ist, wie haltet ihr Kontakt?
Also der Kontakt ist mehr oder weniger täglich, aber der läuft natürlich in erster Linie übers Internet, eigentlich übers Telegram überwiegend, aber der Kontakt ist ständig da. Und
aber was erfährst du da dann gerade auch jeden Tag? Also wenn ihr so viel in Kontakt steht, du bist ja quasi mit dabei, was auf der Krim passiert.
Wie soll ich sagen, es ist ein komisches Gefühl. Also meine Eltern, die machen tatsächlich auch riesige Sorgen um mich. Und das ist gerade meine Mutter. Und meine Mutter ist ein sehr emotionaler Mensch, gemilde ausgedrückt. Aber ich habe natürlich dieses komische Gefühl, dass ich mit meinen Eltern im Kontakt stehe, teilweise während russische Raketen von Sevastopol aus, also von meiner Heimatstadt aus, auf mich hier in Kiew fliegen. Und gleichzeitig mache ich mir natürlich die gleichen Sorgen um meine Eltern. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, also mit der gesamten Vorgeschichte und wie auch immer das klingen mag, auf den ersten Blick, also ich würde tatsächlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, wenn Militärobjekte von Ukrainern zerstört werden, die eben Raketen auf mich zielen. Es ist, versteht sich, denke ich. Aber gleichzeitig sich keine Sorgen um die eigenen Eltern zu machen, geht nicht. Und deswegen ist diese Kommunikation natürlich, die ist insofern positiv, dass ich wirklich sehr, sehr froh bin, dass wir die Probleme nicht haben, die sehr, sehr viele Familien haben, insgesamt zwischen der Ukraine und Russland. Also es gibt sehr, sehr viele Verwandte in beiden Ländern, wo der Kontakt wirklich auch vollständig zusammengebrochen ist. Aber dieses auf ungute Art und Weise komische Gefühl während der Gespräche ist natürlich da.
Wie ist das, was erzählen die so, wenn sie wirklich raus auf die Straße gehen, jetzt gerade in so Sevastopol zum Beispiel?
Ich glaube, es gab unterschiedliche Phasen. Also die Krim musste natürlich sich sehr stark, wie gesagt, auf diese Realität mit Luftalarm, mit Luftangriffen anpassen. Der andere Punkt ist auch, und das ist nicht unwichtig zu betonen, also relativ viele Soldaten, die in diesem Krieg eingesetzt werden, die stammen von der Krim beziehungsweise aus Sevastopol. Eine Elitebrigade der russischen Marineinfanterie ist in Sevastopol stationiert, die Teil der russischen Schwarzmeerflotte ist, aber de facto bei all den Kämpfen gerade im Donbass prominent eingesetzt wird. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass ziemlich viele Leute, die quasi alle in der Stadt kannten, mehr oder weniger, die sind jetzt entweder verletzt oder tot innerhalb von diesen 3 Jahren. Das ist ein Aspekt der Realität. Und der andere Aspekt ist insgesamt, man weiß wirklich nicht, was heute, was übermorgen ist. Nämlich, dass man weiß, dass es in absehbarer Zeit irgendwann nicht nur irgendwelche Raketenangriffe geben könnte, sondern es unter Umständen auch knallen kann. Aber solange man halbwegs, und die Betonung ist hier tatsächlich auf das Wort halbwegs, solange man halbwegs normal leben kann, versucht man dieses Leben irgendwie zu nehmen, so wie es ist, und schlicht weiterzuleben damit, ohne sich zu sehr darauf zu konzentrieren, was morgen oder übermorgen denn passieren könnte.
Mittlerweile sind 11 Jahre vergangen, nachdem Russland die Krim annektiert hat. Und 3 Jahre seit dem Angriff auf die ganze Ukraine im Jahr 2022. Über dieses Wochenende jetzt ist einiges passiert. Also einmal hat Putin eine 3-tägige Waffenruhe angekündigt. Die ist Anfang Mai, also in so 1,5 Wochen, während der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann gab es noch die ikonischen Bilder von Donald Trump und Volodymyr Zelensky, ne? Auf 2 Stühlen, die Köpfe ganz eng beieinander, mitten im Vatikan. Es ging da auch um diesen Friedensplan und den Vorschlag zur Krim. Am Freitag, da war Zelensky von dem noch nicht so überzeugt.
Ich stimme Präsident Trump zu, dass es in der Ukraine nicht genug Waffen gibt, um die Kontrolle über die Krim-Halbinsel zurückzugewinnen. Aber es gibt noch Sanktionsmöglichkeiten. Die Welt hat die Möglichkeit, wirtschaftlichen Druck und diplomatischen Druck auszuüben.
Gehen wir mal in die Details. Also nachdem jetzt die beiden Präsidenten auch zusammengesessen haben. Was genau stört Zelensky an dem Vorschlag, an diesem Friedensplan? Das erklärt uns Gesine.
Also was er ablehnt, ist die juristische Anerkennung der Krim als Russland. Es geht wirklich um das juristische Anerkennen. Wozu er bereit ist, ist zu sagen, wir haben eine Zeit lang nicht die Kontrolle über die Krim. Dass er das juristisch nicht anerkennen will, hat den Grund, dass dann eine Wiedervereinigung irgendwann mit diplomatischen Mitteln unmöglich wäre, weil man eben irgendwann mal die Krim als russisch anerkannt hat.
Wenn wir uns jetzt beide Parteien anschauen in diesem Krieg, ne, wir haben da einmal die angegriffen wurden, die Ukrainer, die natürlich auch nicht einfach sagen, ja gut, dann nimm und dann hören wir auf. Und auf der anderen Seite ist Russland und Putin, der auch irgendwelche Erfolge erzielen muss. Wie ist das jetzt bei diesem Deal? Es klingt ja eigentlich, dass man sagt, na, Russland sind am Ende die Gewinner.
Ja, das wäre so, wenn Russland tatsächlich die Krim bekäme und auch andere Gebiete bekäme, ohne dafür irgendetwas zu leisten. Zurzeit sieht es ja nicht so aus, als wäre Russland zu irgendwelchen Kompromissen bereit. Es sieht auch nicht so aus, als würde Trump darauf bestehen, dass Russland irgendwelche Kompromisse macht. Er sagt ja, allein die Tatsache, dass Russland darauf verzichten würde, die ganze Ukraine einzunehmen, das sei schon ein Kompromiss. Ja. Was eigentlich eine Frechheit ist, weil es ist die ukrainische Armee, die Russland davon abhält und abgehalten hat, die ganze Ukraine zu besetzen.
Aber auf der anderen Seite haben wir die Ukraine, die ja zumindest profitieren würde, dass dieses Töten aufhört im ganzen Land.
Ja, das ist richtig. Aber es ist eben gerade der Punkt, dass die Ukrainer sagen, wir können uns nicht darauf einlassen, dass wir die Krim abgeben und dann nicht sicher sein können, dass Russland aufhört. Mhm. Also noch wichtiger als die Krim-Frage ist den Ukrainern die Frage der Sicherheit, der Sicherheitsgarantien. Also zum Beispiel, was da jetzt im Gespräch ist von der Ukraine und auch der EU, da ist halt vorgesehen, dass die Ukraine eine ganz klare Zukunft in der EU hat und dass es ganz wirklich richtig steinharte Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt, unterstützt übrigens auch von den USA. Und dass es keine Beschränkungen gibt für die ukrainische Rüstungsindustrie und für die Armee, für die Zahl der Soldaten, damit die Ukraine einfach so stark sein wird in Zukunft, dass Russland es nicht mehr wagen wird, die Ukraine anzugreifen. Und was da auch drin steht, und das ergibt auch Sinn, finde ich, ist, dass über den Status der Krim und der anderen Gebiete erst gesprochen wird überhaupt, wenn es einen vollständigen Waffenstillstand gibt. Denn nur dann wäre überhaupt ja klar oder könnte man Vertrauen darin haben, dass Putin tatsächlich an einer Lösung interessiert ist. Bisher ist es ja nicht so.
Aber das heißt, wenn man die Frage stellt, wenn die Krim weg ist, ist der Frieden da? Weil Putin hat seine Erfolge, er hat die wunderschöne, das Urlaubsziel Krim endgültig zurück. Ist ja eigentlich schon, wo man ja beantworten könnte, oder?
Ich sehe es absolut nicht so, denn die Ziele Russlands sind andere und die sind immer wieder öffentlich kommuniziert worden aus Moskau. Jetzt auch wieder in den letzten Tagen. Russland besteht zum Beispiel darauf, dass die Ukraine ihre Soldaten sich selbst zurückzieht aus Teilen des Landes, die die Ukraine noch kontrolliert, also weiten Teilen der Gebiete Saporischschja und Cherson. Das ist natürlich für die Ukraine absolut inakzeptabel und es hat eben auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Die Ukraine möchte, dass es einen gerechten Frieden gibt, einen nachhaltigen Frieden. Einen gerechten Frieden, das heißt auch, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden, dass Russland zur Verantwortung gezogen wird, dafür zahlen muss für all die Zerstörung, die Russland angerichtet hat.
Das heißt, welcher mögliche Kompromiss steht jetzt so wirklich im Raum? Also so wirklich Waffenstillstand komplett und dann weiter verhandeln, aber das ist ja was, wo Russland nicht mitmacht.
Ja, das ist richtig. Deswegen schaue ich auch gar nicht so richtig optimistisch in diese Woche. Ich glaube, das ist Wunschdenken, jetzt zu glauben, dass in dieser Woche oder Anfang nächster Woche irgendetwas Grundsätzliches beschlossen werden könnte, dass tatsächlich die Ukraine einem gerechten Frieden wirklich entscheidend näher bringt.
Gesine wirkt mit den neuen Entwicklungen jetzt auch nicht wirklich optimistisch, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Und Dennis, auch der schaut nicht besonders hoffnungsvoll in die Zukunft.
Für diesen Konflikt gibt es eigentlich, ganz, ganz allgemein gesprochen, keine Lösung. Denn im Kern geht es darum, dass die Ukraine davon ausgeht, dass die Ukraine Ukraine ist und Russland davon ausgeht, dass die Ukraine Russland ist. Und da kann man sich einfach nicht in der Mitte treffen. Und dass Russland, ob während der aktuellen Kampfhandlungen oder über diese hinaus, es anpeilt, die ukrainische Staatlichkeit längerfristig zu vernichten, ich glaube, das steht absolut außer Frage.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge waren Ingo Rockenberg, Luca Pizzato, Alex Hart und Marcel Bohn. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.